so dass man wirklich Teil einer Bewegung ist, also Teil des Fortschritts, Teil des Erfolges. Und wenn man dann sieht, wo wir herkamen und wo wir jetzt sind, dann ist das einfach schönes Arbeiten. Und das freut, dass man das Gefühl hat, dass wir was bewegen in einem Verein, in einer Region und dass wir mit unserem Fußball Menschen glücklich machen.
Einmal, immer. Der FCM-Podcast, das Original. Alles, was ihr schon immer über den ersten FC Magdeburg wissen wolltet.
Herzlich willkommen zu Einmal Immer, dem FCM-Podcast. Wir haben mittlerweile die 15. Ausgabe und mein Name ist Manuel Holscher und ich freue mich besonders auf unseren heutigen Gast und das ist nämlich unser Co-Trainer André Kilian. Grüß dich, André.
Morgen zusammen, hallo.
Wir wollen natürlich über die aktuelle Situation sprechen. Wie immer nehmen wir sehr aktuell auf an dem Mittwoch und erscheinen auch an diesem Mittwoch. Und André, dann natürlich gleich die erste Frage. 41 Punkte nach 24 Spielen. Was sagst du bisher zu dieser Saison?
Top. Also wer damit gerechnet hat, glaube ich, waren die wenigsten. Wir intern gucken ja sowieso sehr kurzfristig auf die Spiele. Deswegen umso schöner für uns, dass wir zu dem Zeitpunkt der Saison schon die 40-Punkte-Marke auch geknackt haben.
Was hat denn aus deiner Sicht so den Ausschlag für diesen sportlichen Aufschwung gegeben? Weil wenn man so auf die zweite Liga bisher und den 1. FC Magdeburg zurückblickt, gab es ja immer wieder Phasen seit dem Aufstieg auch. Aber diese Konstanz, das ist ja in diesem Jahr noch was ganz Besonderes.
Genau, das ist ja immer ein Mix von beiden. Auf der einen Seite schießen wir natürlich deutlich mehr Tore als in den Jahren zuvor. Und auf der anderen Seite haben wir auch gezeigt, dass wir gegen starke Mannschaften auch sehr stabil in der Defensive stehen. Und ab und an hat uns noch die Konstanz natürlich zu Hause gefehlt. Aber die haben wir jetzt dadurch durch eine überragende Auswärtsserie ein Stück weit in Schach gehalten und konnten jetzt mit den letzten beiden Heimsiegen dann auch so den Turnaround schaffen zu Hause, um auch dann unsere Fans dahingehend zu belohnen.
Wann hattest du so das erste Mal das Gefühl, dass es eine gute Saison werden kann?
Das war schon die ersten 8 Spiele, war natürlich schon ein Fingerzeig zu sagen, okay, wir sind in der Lage, sehr gut mitzuhalten, auch viele Mannschaften vor Probleme zu stellen. Und dann geht es halt darum, wie gehst du dann in die nächsten Spiele, wie machst du weiter, wie kommst du in die Winterpause. Und da war natürlich das Spiel jetzt in Düsseldorf natürlich auf der einen Seite tragisch, auf der anderen Seite natürlich schon sportlich genau das, was du brauchtest, um in die Pause zu kommen.
Ja, jetzt sind es noch 10 Spiele. Es ist klar, viele Fans träumen natürlich von diesem ganz großen möglichen Ziel, eben dem Aufstieg. Was ist denn aus deiner Sicht jetzt drin? Weil wir wissen ja selber, 10 Spiele, 30 Punkte, die Liga ist unfassbar eng. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, die Mannschaft hat natürlich jetzt über 24 Spiele auch bewiesen, was sie kann.
Ja, genau. Also wir sind genau in der Spitzengruppe, wenn man die so nennen kann. Wir sind genau mittendrin und ich glaube, das ist das, was man sich wünscht als Sportler, dass die letzten 10 Spiele, dass man um was spielt. Ja, und genau da sind wir jetzt drin und jetzt kommen die entscheidenden Spiele und deswegen gucken wir auch weiterhin nur von Woche zu Woche, weil jede Woche eine ganz andere Challenge kommt und deswegen sind wir froh, dass wir einfach genau in diesem Kreis der besten Mannschaften der Liga sind und genau da wollen wir uns jetzt behaupten.
Du bist jetzt ja auch seit rund 4 Jahren beim FCM. Ist diese Entwicklung aus deiner Sicht auch folgerichtig? Wie hast du diese Entwicklung auch gesehen und miterlebt? Ich meine, du kennst ja auch Christian Tietz sehr gut, aber eben auch die Entwicklung der Mannschaft. Du hast es ja alles wirklich von Beginn an auch so miterlebt.
Ja, man muss sagen, also als wir angekommen sind, der Kader war auch sehr groß. Das heißt, wir hatten schon auch die Möglichkeit auszuwählen aus den Spielern, die da waren. Jeder hatte seine Qualität, war auch ein sehr, sehr geeignete Mannschaft, um die Dinge umzusetzen, die wir brauchen. Ob ich jetzt an Raphael Obermeier denke zum Start, Andreas Müller, der jetzt auch bei Darmstadt spielt und. Also Tobi Müller schon da. Das war zum einen auch charakterlich eine starke Mannschaft, aber auch genau diesen Turnaround dann zu schaffen. Und ab dem Moment, wo wir den Klassenerhalt hatten und die Planung für den Sommer darauf auch zu machen mit Ottmar Schork zusammen, war das natürlich schon so, dass wir sagen konnten, okay, wir haben jetzt auch was vor und wir wollen uns stetig weiterentwickeln. Und da kam auch das wirklich das Gute, dass das Netzwerk von Chris, von Ottmar, das hilft dann natürlich enorm, um auch so die Art und Weise, wie wir spielen wollen, mit dieser Ruhe vom Sportvorstand, aber auch dieses Detaillierte vom Cheftrainer dann auch über die Zeit so zu entwickeln, dass wir da angekommen sind, wo wir jetzt sind.
Was gibt dir das selber für ein Gefühl, wenn du jetzt gerade in dieser Saison an der Seitenlinie stehst und dann eben auch solche Auswärtsspiele eben wie beispielsweise jetzt auf den Sport bezogen natürlich in Düsseldorf siehst oder auch in Elversberg, wie die Mannschaft zurückkommt, auf Schalke, ist es dann einfach auch manchmal so ein Moment, wo du dann da stehst und denkst so, boah, viel richtig gemacht?
Ja, zum einen freut es immer für die Jungs, weil die Jungs sind die, die jede Woche, jeden Tag zum Training kommen und auch versuchen, die Dinge umzusetzen. Und umso mehr man auch als Mannschaft bereit ist, diese Dinge anzunehmen und auch an sich selbst zu arbeiten in einer Gruppe, ja, dann macht es das auch möglich. Und dann steht man einfach genau an der Außenlinie und fühlt das Gefühl, was einen als Trainer stolz macht dieses Jahr. Das freut mich für die Jungs. Sie ziehen mit und werden am Ende für ihre Arbeit belohnt, für die Inhalte, die wir trainieren, belohnt. Und deswegen kann man auch sagen, sind die Tore, die wir schießen, gerade in den letzten Wochen, die sind ja geprägt von Stunden an Trainingseinheiten, an Videosessions, wo wir auch verschiedene Laufwege aufzeigen, Boxbesetzungen aufzeigen. Und das macht dann glücklich, wenn die Jungs in der Lage sind, das auch so umzusetzen.
Du bist ja an der Seitenlinie auch sehr emotional. Wie erlebst du dich dann selber? Und auch wenn es mal das ein oder andere an Verwarnung vielleicht seitens der Schiedsrichter gibt, wie gehst du da selber mit dir ins Gericht und wie lange brauchst du, um auch in den Schlaf zu kommen nach Spielen?
Hängt ja ein bisschen davon ab, wie das Spiel ausgegangen ist. Also wenn es nicht positiv endet, wird es meist eine sehr unruhige Nacht, also mit wenig Schlaf. Und wenn wir positive Ergebnisse haben, dann fällt es einem dann irgendwann leichter, weil man dann schon müde ist, wenn der Adrenalinpegel dann auch abfällt, dann ist man froh, wenn man im Bett liegt. Ja, das merke ich auch als Co-Trainer an der Linie, dass man oft noch in diesem Spielergedanken ist. Und wenn man dann sich ungerecht behandelt fühlt, weil vielleicht der VAR nicht sich eingeschaltet hat oder der vierte Offizielle sich mehr auf uns konzentriert als auf das Spielgeschehen, das sind dann schon manchmal Dinge, wo man miteinander ins Gericht, oder wo ich mit mir ins Gericht gehe, aber am Ende muss ich dann auch schauen, dass ich dort auch mich weiterentwickle. Und dann habe ich jetzt 3 gelbe Karten und das sollte auch bis zum Ende der Saison, sollte keiner mehr dazukommen. Das ist zum Beispiel jetzt mein Ziel. Ja, aber so hat man immer kleine Etappen, die man erreichen will, auch als Co-Trainer.
Das ist dann hier auch hinterlegt, genau, und werden wir natürlich weiter genau beobachten. Du hast es gerade gesagt, dass du dieses Spielerdenken oft nochmal hast, wenn wir so ein bisschen auf deine Spielerkarriere zurückblicken, hast du natürlich eine sehr prägende Station beim FC Schalke 04 auch gehabt, mit natürlich auch wirklich riesen Erfolgen. Du warst 8 Jahre insgesamt beim FC Schalke, 2005 hast du den DFB Juniorenpokal gewonnen, 2006 dann die A-Junioren-Meisterschaft. Was hat dir die Zeit beim FC Schalke bedeutet? Du hattest ja auch neben deinem Bruder auch weitere sehr prominente Mitspieler.
Ja, genau. Also auf Schalke war eine sehr schöne Zeit. Viele, viele tolle Menschen kennengelernt und vor allem auch sehr viel Prägung. Also, ob von meinen Trainern, ob jetzt in der B-Jung Manni Dubski, der ein Stück weit mehr auf Technik Wert gelegt hat, oder Norbert Elgert, der dir einfach dann diesen taktischen Schliff, diese Integration auch in einer Mannschaft, wie geht man miteinander um, da wurden sehr viele Werte vermittelt und dann ging es halt weiter in die U23, Mike Büskens, der dann auch 2 Jahre bei uns war, das sind einfach auch Trainer, die dir was mitgeben als Spieler, du hast Spieler, von denen du lernen kannst, ob es jetzt ein Mesut Özil war, ein Benedikt Höwedes, Manuel Neuer, also das ist dann schon auch hilfreich, um das mitzunehmen für seine Laufbahn und auch für das Leben an sich.
Und wie eben angedeutet, du hast auch mit deinem Zwillingsbruder Tim zusammengespielt. Wie war das so?
Ja, schön. Also wir waren, bis wir 22 Jahre alt waren, haben wir im Grunde alles zusammen gemacht, bis dann der Zeitpunkt kam, als damals noch Oliver Runert war Kaderplaner, ist jetzt glaube ich auch bekannt, hat sich dann entschieden, hat gesagt, wir brauchen nur noch einen Spielertypen wie euch. Und leider ist es so, André, dass wir dich gerne behalten würden und Tim nicht. Und das war natürlich für uns erstmal eine schwere Zeit, weil wir kannten uns nur zusammen. Ja, wir wollten alles zusammen machen und in dem Moment kam so der erste Break, bevor ich dann nach Australien gewechselt bin, wo wir uns dann mal ein Jahr lang gar nicht gesehen haben. Deswegen die Zeit mit Tim, die werde ich ja nie, also ist ja als Zwillingsbruder einfach schön, weil du immer jemanden bei dir hast. Du brauchst niemanden anderen. Du hast eigentlich deinen Bruder, der alles mit dir macht, der Fußball spielt, der die gleichen Interessen hat. Und von daher war das eine schöne Zeit.
Und ihr seid euch ja im wahrsten Sinne des Wortes wirklich sehr ähnlich. Habt ihr euch da auch mal den einen oder anderen Spaß erlaubt, vielleicht in der Mannschaft?
In der Mannschaft geht es, also die Leute halten uns ja sehr schnell auseinander. Es gab 1-2 Lehrer in der Schule, die dann damit nicht zurechtgekommen sind. Wir haben es aber auch nur sehr selten probiert.
Sehr gut. Du hast schon angedeutet, mit wem du dort beim FC Schalke auch zusammengespielt hast. Das sind ja wirklich klangvolle Namen. Ja, Manuel Neuer, Mesut Özil, Sebastian Bönisch, Benedikt Höwedes zum Beispiel auch. Wie hast du die Jungs damals erlebt? Auch gerade interessant ist es ja wirklich so im Nachwuchsbereich auch, wenn man so im Nachgang manche Begleiter hört, die aber vor allem von außen drauf schauen, die sagen so, ja, das war sofort erkennbar. Das ist ja manchmal dann doch auch ein bisschen anders. Aber wie war es bei dir in dem direkten Kontext? Du warst ja auch dann Kapitän der Meistermannschaft. Wie hast du die Jungs auch als Mitspieler erlebt damals schon?
Ja, das ist, also es gibt 2 Geschichten, die halt recht prägend sind. Das ist einmal Mesut Özil, als er dann kam von Rot-Weiß Essen. Du hast im zweiten Training gesehen, okay, der Junge, der hat was, das wird auch was werden. Also das war so klar ersichtlich. Also er hat gar nicht viel Finden gemacht. Er hat einfach eine ganz geschmeidige Art gehabt, an Spielern vorbeizukommen. Und der hatte was ganz Besonderes. Das konnte jeder sehen. Da war zum Beispiel auch das Gegenteil. Manuel Neuer in der B-Jugend in meinem ersten Jahr. Also ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, da haben die wenigsten gedacht, dass er die Karriere geht. Aber ab dem ersten A-Jugendjahr, 2 Jahre später, war es ein ganz anderer Manuel Neuer mit einer ganz anderen Körpersprache, mit einer ganz anderen Überzeugung. Fußballerisch war er schon immer top, aber jetzt kam auch noch das Torwarttechnische dazu. Und er hat so eine rasante Entwicklung in den 2 Jahren, dass du im Ende erstes Jahr A-Jugend wusstest, okay, das wird auf jeden Fall ein Bundesliga-Torwart. Und dass er dann natürlich die Karriere geht, ist natürlich Weltklasse.
Ja, ist dann natürlich auch wirklich früh reingeworfen worden und hat dann auch abgeliefert und eben auch diese Konstanz gezeigt, über die wir anfangs ja auch insgesamt gesprochen haben, was ja, glaube ich, im Fußball immer wichtig ist, dass du diese Konstanz hast. Mit natürlich auch dem, mit der notwendigen Portion Glück, die es, glaube ich, gerade als Nachwuchsspieler dann auch braucht in diesem Übergang, dass du natürlich einen Trainer hast, der auf dich setzt. So, das ist halt wahrscheinlich auch immer wichtig. Das kannst du aus beiden Situationen, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, denke ich, ja.
Ja, auf jeden Fall. Manu war ja auch genau der Spieler, der von der kleinsten Mannschaft bis zur Profimannschaft dann auch den Weg auf Schalke gegangen ist. War was ganz Besonderes für ihn, aber auch für den Verein. Und das sind natürlich Geschichten, die ich glaube, davon träumen die meisten Spieler, die mal bei so einem Verein da sind. Aber die Realität ist oft eine andere, dass man oft dann in der C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend dazukommt und dann den Sprung macht. Aber beides natürlich sehr cool. Und ich kam ja auch erst in der B-Jugend dazu auf Schalke und war einfach sehr glücklich, dass ich diesen Schritt auch machen durfte.
Wenn wir jetzt über dich auch als Kapitän dieser Meistermannschaft sprechen, was hat dich aus deiner Sicht als Führungsspieler ausgezeichnet, beziehungsweise was war dir auch wichtig?
Ja, mir war immer wichtig, auf dem Platz die Ruhe zu bewahren, also diese strategischen Gedankengänge zu haben, okay, wo passiert die nächste Aktion, wen muss ich vielleicht beschützen in der Raumverteidigung, wo müssen die Pässe hin, wen kann ich steil spielen, wen muss ich in den Fuß anspielen, also schon wirklich daran zu denken, was ist jetzt wichtig für unser Spiel. Deswegen hatte ich auch im zweiten A-Jugendjahr die Rolle auf der Sechserposition, davor war ich mehr auf der Außenverteidigerposition und das hat mir dann schon viel gegeben, weil im Zentrum konnte ich mehr dem Spiel meinem Stempel aufdrücken. Und deswegen war das halt schon mal wichtig für uns als Entwicklung. Ja, aber auch immer dieses respektvolle Miteinander, auch mit den Spielern, die dann nicht spielen, weil es immer wichtig ist, dass man als Team arbeitet im Fußball und da können halt nur immer 11 spielen am Wochenende und die restlichen Jungs, die reinkommen, müssen da sein und die Jungs, die vielleicht gar nicht nominiert sind, müssen trotzdem den Teamgedanken haben. Und das hatte aber auch Norbert Elgert total gut vermittelt.
Ja, du sagst es gerade, das passt, glaube ich, sehr gut zu seiner Philosophie. Du hast es schon angedeutet, wichtiger Trainer. Was hat er dir besonders eben sonst noch mitgegeben?
Ja, es war einfach dieses Miteinander. Also immer respektvoll, immer fordernd, immer klares Feedback, was passt nicht. Ja, auch nicht dieses, du spielst nicht, weil so und so. Also ich hatte einen sehr hohen Stellenwert, sehr oft gespielt bei ihm, aber auch zu anderen Spielern. Also wirklich auch gesagt, okay, dann ist jetzt halt der Spieler, ist in dem Moment besser. Es gilt zu akzeptieren, aber jetzt sind es die 3, 4 Dinge, an denen musst du täglich arbeiten und dann hast du die Chance, ihn zu bauen. Also einfach wirklich dieses ehrliche Feedback mit der Mannschaft und auch diese Disziplin. Wenn jemand nicht ans Team gedacht hat, dann war er auch in einer Phase dann auch nicht dabei oder hat auch nicht gespielt, wenn er zu spät kam oder ähnliches. Also da war es schon sehr, sehr klar, Disziplin steht hier an ganz großer Stelle.
Das klingt auch so, als ob der Trainer, der Co-Trainer André Kilian da auch einiges mitgenommen hat und das auch jetzt so anwendet,
ja? Ja, absolut. Also man schaut sich immer von den Trainern, die man dann auch hatte, so die Sachen ab, die man mitnehmen will. Gibt es immer ein paar Sachen, die man vielleicht ein bisschen anders sieht. Das ist normal. Aber gerade auf den oder mit diesen Werten zu arbeiten, finde ich auch in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig, dass man die nicht vergisst.
Du warst dann, wie du gesagt hast, ja auch bei der U23 des FC Schalke. Da ist natürlich der Sprung zu den Profis vermeintlich nicht so weit. Du hast ja auch drauf gehofft. Wie nah warst du dran?
Ja, man hofft ja natürlich als A-Jugendmeister und auch Kapitän der Mannschaft, dass es vielleicht dann auch ganz nach oben geht. Man muss aber auch fair sein, dass Spieler wie Bönisch, wie Kunert, wie Fährmann, wie Hövedes, die waren, also dann hat man schon 4 Profiverträge alleine vergeben an die Jungs. Ja, und dann muss man auch anerkennen, dass man vielleicht auf der Position nicht der ist, den gerade eine Bundesligamannschaft braucht, aber der vielleicht über die U23 da was machen kann. Aber dementsprechend natürlich die Hoffnung da, habe aber auch mich realistisch einschätzen können, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gerechtfertigt war, wenn man sieht, wo Schalke dann auch zu dem Zeitpunkt in der Bundesliga stand, dann auch zu sagen, da ist man konkurrenzfähig. So ehrlich muss ich auch sein.
Für dich ging es dann nach Australien 2010, der Schritt dann in die A-League zu North Queensland Fury. Warum hast du das gemacht? Wie kam es dazu?
Ja, es war ja, also nach 4 Jahren U23 wird es ja höchste Zeit, auch den Sprung dann in den Bereich zu machen, wo es dann nicht mehr darum geht, jetzt bin ich in der U23, guck mal, ob es noch irgendwo was bei dem Verein geht, weil dann war schon klar, eigentlich nach dem 2., 3. Jahr wird sich gut weiterentwickeln, aber dann muss der nächste Schritt zu einer Mannschaft erfolgen, die dann sinnvoll ist. Und in Deutschland war es jetzt so, dass auf dem Drittligamarkt, dass dann nicht die Herausforderung da war, die ich brauchte. Und dann kam das Angebot aus Australien. Und dann war es natürlich am Anfang eine schwierige Entscheidung, das erste Mal von zu Hause weg. Aber es war für mich klar, dass ich das unbedingt machen will, weil ich wechsle in eine Vollprofiliga. Zwar ein anderer Kontinent, aber jeder weiß, dass trotzdem dort die Bedingungen dann sehr, sehr gut sind. Infrastruktur, Broadcasting und so weiter und so fort. Also man hat einfach ein gutes Level zum Spielen. Und da kam für mich die Entscheidung, ja, das ist aus allen Optionen, die ich hatte, ist das für den Sommer die beste.
Und jetzt so im Rückblick, wie sehr hat dich dieses Jahr dann dort da auch geprägt?
Ja, das Jahr war für mich super. Also fließend Englisch sprechen war dann sehr, sehr einfach. Also nicht nur das Schulenglisch, sondern wirklich tagtäglich. Ich habe nach 2 Wochen, glaube ich, auf Englisch geträumt. Ja, und von daher war das für meine Persönlichkeit enorm wichtig, sich alleine dort durchzukämpfen, mit den Menschen zurechtzukommen. Ich hatte schon am ersten Tag mein erstes Interview. Dann war die Weltmeisterschaft 2010. Dann musste ich nachts ins Casino, weil aufgrund der Zeitverschiebung war dann unser Sponsor so, dass er einen Deutschen mithaben wollte, wenn der schon mal in der Mannschaft ist. Ja, und das war dann schon auch eine sehr, sehr aufregende Zeit. Und für den Lifestyle, muss ich sagen, ist natürlich Australien ein unglaublich schönes Land. Ja.
Was war so für dich besonders, beziehungsweise was war wirklich komplett anders, worauf du dich erstmal einstellen musstest, oder gab es auch was, wo du gedacht hast, in diesem Jahr, daran werde ich mich nie gewöhnen?
Eigentlich gar nicht. Also ich war eher überrascht, dass alles so, man hat ja nur ein schwieriges Bild, wenn man jetzt in Deutschland sein Leben lang lebt und hört von Australien, von den gefährlichen Tieren, wie sieht es da, klar war das der erste Punkt, wo man drüber nachdenkt, aber dann kommt man an und da ist alles top von der Infrastruktur, Physiotherapeuten, da war einfach, und der Unterschied war nochmal ein bisschen krasser zu Deutschland, du kamst in ein Team und du warst sofort aufgenommen. Also ich glaube, wir sind am ersten Abend mit 10 Leuten was essen gegangen, haben gesagt, komm, wir wollen dich dabei haben. So, das ist einfach eine richtig coole Offenheit, die Menschen da haben. Die haben auch einen anderen Stil mit Problemen umzugehen. Also alles ein Stück weit leichter, nicht dieses Verkrampfte oft, was wir dann so haben. Aber das hängt auch, denke ich, viel mit dem Klima zusammen, weil dort stehst du mit der Sonne auf und gehst mit der Sonne ins Bett. Das ist dann natürlich was anderes.
Ja, es gibt ja auch die Dokumentation Tom meets Sisu über Thomas Broich. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Ich glaube, das konntest du sehr gut nachvollziehen auch, weil er hat, glaube ich, da einen ähnlichen Weg gehabt. Insofern, bei ihm war es ja so, dass er sich auch einfach so ein bisschen befreit hat aus diesem ganzen Druck, den er ja hatte, weil er als dieses Riesentalent ja galt und es dann ein bisschen schwerer hatte in Deutschland. Und man hat richtig gemerkt, wie er wieder auflebte dort.
Ja, wir sind zur gleichen Zeit nach Australien gegangen, also 2010. Und er war der Spieler der Saison. Also man muss wirklich sagen, das war wirklich, also Meet Sisu ist ein ganz gutes Tor. Er hat wirklich gespielt, hat dem Team Brisbane Roar, ist übrigens der Trainer, Ange Postecoglou, ist jetzt auch bei Tottenham Hotspurs. Also die haben damals schon unglaublich guten Fußball gespielt, Brisbane Roar. Und er hat da total gut reingepasst als Spielgestalter, aber auch torgefährlich und wurde nicht umsonst 2-mal in Folge Spieler des Jahres. Also das muss man schon sagen, war top. Für ihn war es gut.
Im Frühjahr 2011 hattest du dann eine besondere Begegnung. Du hattest in der Dooley Soccer University Individualtraining bei Christian Tietz.
Genau.
Wie kam es dazu?
Es war so, dass der Vertrag auslief. Und ich war im März dann zurück, weil die Saison ist ja ein bisschen anders in Australien. Da war das Grand Final schon Ende Februar. Wir sind aber auch gar nicht in die Playoffs gekommen. Deswegen war es klar, ich kann schon eher auch nach Deutschland zurück. Und wenn man im März nach Deutschland kommt, weiß jeder, die Saison ist laufen. Da spitzt sich alles zu. Da ist dann zu sagen, ich schließe mich jetzt einem Club an, der gutes Level hat und der dann auch sagt, klar, kannst mittrainieren, ist nicht so einfach. Und dementsprechend habe ich in meiner Heimatstadt die ersten Trainingseinheiten gemacht, Westfalia Herne. Habe aber dann meinem Berater damals gesagt, ich brauche mehr, das reicht so nicht, um mich auf den Sommer vorzubereiten. Und dann kam er mit der Idee, pass auf, ich habe da jemanden, der ist allerdings in Aachen, das sind 160 Kilometer, habe ich gesagt, ist mir egal, wie weit es weg ist. Ja, dann habe ich dann auch gesagt, ich will das machen und habe dann auch mit Christian fast jeden Tag trainiert in Aachen.
Wie hast du ihn so wahrgenommen gleich? War das dann so, wie du ihn, sag ich mal, auch jetzt wahrnimmst in der Art und Weise, weil er ja auch sicherlich im Individualtraining besonders akribisch dann auch ist? Ja,
ja genau. Also unser erstes Treffen lief jetzt nicht optimal. Weil, muss man, wenn man um 12 Uhr da sein soll in Aachen und man steht um 11.25 Uhr auf und muss dann den Menschen, den man noch nie vorher gesehen hat, anrufen und sagen, Coach, ich weiß nicht, wie das passiert ist, weiß es wirklich nicht. Also wie man dann so spät aufstehen, aber ich bin unterwegs, sagt der andere, wenn du aber um 2:30 kommst, ich muss um 2:30 los. Ich sage, ist mir egal, ich will aber die Stunde erst mit dir jetzt trainieren. Und so fing es eigentlich an. Aber danach kam ich jeden Tag pünktlich, dann war es gut. Aber so war unser Treffen und ich habe ihn wahrgenommen als sehr, sehr detaillierten Trainer. War natürlich enorm wichtig für mich, da auch nochmal gerade was verschiedene Ballmitnahmetechniken angeht oder ähnliches, einfach nochmal einen anderen Input zu bekommen. So, man bekommt von der einen Seite was mit, aber da war dann Fußball nochmal etwas anders gedacht. Einfach auch, welche Räume will ich attackieren, wo muss ich mich bewegen als zentraler Mittelfeldspieler. Und es war für mich dann eine sehr coole, intensive Zeit, die 4 Wochen, die wir zusammen hatten. Und da war ich auch sehr froh drüber.
Und der hat dich dann zum FC Homburg geholt auch? Ist dann ja selber nach Homburg gegangen, hat dich dann dort auch hingeholt. Was natürlich interessant ist, wie war denn dann auch im Verein, das ist ja nochmal was anderes, das Spieler-Trainer-Verhältnis zu ihm? Du bist dann, kann man ja vorwegnehmen, später auch sein Kapitän eben geworden. Also wird es gut gewesen sein, aber wie war es auch zu Beginn gerade so in dieser Mannschaft? Weil du dann natürlich auf der einen Seite für deine Mitspieler ja auch mit da bist, aber warst du, hat sich es relativ schnell so entwickelt, dass du auch sein verlängerter Arm wurdest oder wie war es zu Beginn?
Ja, das ging sehr, sehr schnell, weil wir haben uns ja in den 4 Wochen sehr intensiv kennengelernt und sehr intensiv über Fußball unterhalten und ich wusste auch ein Stück weit, wie er denkt und es war kurioserweise so, dass sich ganz viele Dinge überschnitten haben, wie ich aus dem Zentrum ausspielen darf, wo ich die Bälle abholen kann, wie ich meine Diagonalbälle platzieren soll, das war dann schon wirklich sehr klar, auch viele Gedankengänge, die echt gestimmt haben und deswegen war der Switch auch dann in diese Mannschaft für ihn natürlich auch nochmal einfacher, weil ich genau durch seine Augen gesehen habe, was wird gerade verlangt von den Jungs und das war einfach sehr, sehr gut für uns als Truppe und deswegen haben wir auch, glaube ich, sehr schnell in der Oberliga sehr, sehr dominant gespielt und haben in dem Jahr auch sofort den Aufstieg geschafft und im zweiten Jahr war ich dann auch Kapitän der Mannschaft.
Und dann ging es irgendwann so weit, dass du eben auch sein Co-Trainer dort wurdest. Wann hast du dich dazu entschlossen, weil das ist ja dann eine Entscheidung auch, ne, vom Spieler an die Seitenlinie zu wechseln und wie lief dieser Prozess dann genau?
Ja, das war, kann ich ja sagen, Ende meines letzten Vertragsjahres bei Homburg. Da war aber Christian nicht mehr da, da war der Trainer Jens Kiefer. Und da war es im Winter so, dass Jens auf mich zukam und gesagt hat, André, pass auf, ich finde, du bist ein guter Spieler, mag die Art, wie du über Fußball denkst. Und wir wissen, glaube ich, beide, dass mit 29 jetzt der Weg in die dritte Liga oder höher, das wird nicht mehr so wirklich passieren. Ich würde im Sommer gern einen neuen Co-Trainer haben. Kannst du dir das vorstellen? Und dann habe ich gesagt, lass mich damit nach Hause gehen. Ich spreche mit meiner Familie, mache mir Gedanken. Und ich wusste eigentlich schon ab dem Moment, wo er mich gefragt hat, weil ich zu dem Zeitpunkt auch U19-Trainer war, der A-Jugend von Homburg, dass das eigentlich jetzt aufgrund von Verletzungen und Arthrose und, dass das ein cooler Schritt sein könnte, mit 29 in so eine coole Co-Trainerrolle zu kommen. Und bin dann auch im Januar zu ihm, habe gesagt, ich würde das gerne machen. Und habe dann den Start hingelegt ab 1.7. beim FC 08 Homburg als Co-Trainer.
Und deshalb war es für dich eigentlich so folgerichtig, dass es auch okay war, als Spieler dann nicht mehr aktiv zu sein, weil man merkt ja dann, wenn du auf dem Trainingsplatz bist auch, man kann ja sagen dann, dass du immer mit Fußballschuhen auch dann bei den Spielen auch jetzt noch dabei bist. Also du fühlst es halt trotzdem noch innerlich, aber rein rational gesehen war es genau der richtige Schritt, weil du eben mehr im Fußball bleiben wolltest.
Genau, also es war eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Also so Dinge kommen dann auf dich zu. Und ich habe mir auch nicht großartig Gedanken gemacht, weil ich immer so reingegangen bin, gib an jedem Tag das, was du geben kannst. Sei der Beste, der du sein willst und alles andere kommt. Und dann war es eigentlich wie so ein Wink zu sagen, ja klar, jetzt ist einfach der richtige Zeitpunkt. Chris hatte mir die Chance ermöglicht, überhaupt A-Jugendtrainer von Homburg als 24-Jähriger zu werden. Und dann zu sagen, weil man hat schon Erfahrungen gesammelt und man weiß eigentlich, dass das genau das ist, was man machen will. Und so kam es dann zustande.
Ja. Und dann ging auch die Tür auf, wieder mit Chris zusammenzuarbeiten, als dann der Ruf des HSV folgte von ihm.
Ja.
Das genau. war eben auch, glaube ich, ein besonderer Schritt nochmal. Wie hast du es genau erlebt in diese Richtung?
Ja, das war so, dass Chris und ich ja ständig im Austausch standen, haben auch in dem Jahr Silvester zusammen verbracht. Dann kam der Ruf erste Mannschaft, dann ging es ja in den Abstiegskampf. Und ab dem Moment, wo klar war, leider ist der Klassenerhalt nicht mehr möglich, aber ich baue jetzt mein neues Team für das nächste Jahr auf. Und wir sind mit Homburg mit 94 Punkten damals aufgestiegen. Und dann war klar, dass Chris sagt, pass auf, ich würde mir gerne noch einen dritten Co-Trainer wünschen. André, kannst du dir das vorstellen? Ist das auch möglich mit deinem Verein? Und dann habe ich versucht, alles einzuleiten, dass es klappt. Und so habe ich die Chance bekommen, bei Chris dann auch Teil des Trainerteams beim HSV zu werden.
Das ist dann ja wirklich auch nochmal ein richtiger Sprung, weil du natürlich gerade beim HSV eine extreme mediale Aufmerksamkeit hast, ein emotionales Umfeld auch. Wie hast du die Zeit dort, wie hast du auch die Leute dort und wie hast du auch die Arbeit dort erlebt? Weil man muss ja sagen, da haben wir mit dem Coach ja auch drüber gesprochen, ihr hattet ja eine sehr erfolgreiche Zeit, die war aber viel zu kurz eigentlich, um eben dann nochmal diesen Turnaround final schaffen zu können. Es hing auch an ein, zwei Entscheidungen. Ich glaube, wenn es ein VAR gegeben hätte, wäre das sogar in dieser kurzen Zeit noch möglich gewesen. Aber es war ja insofern, wie gesagt, individuell gesehen eine gute Zeit, aber für den HSV dann ja eine schwierige Zeit auch.
Ja, klar. Und trotzdem hat man, als ich dann kam im Sommer, nach dem Abstieg, war trotzdem die Euphorie sehr groß, weil, glaube ich, auch die Menschen mit Christian schon was Gutes verbinden konnten. Auch so die U21, wo sie dann gespielt hat, direkt auch der Fußball, der dann in den 8 Spielen, die noch verblieben waren, dann auch gespielt hat. Da gab es eine gute Euphorie. Wir sind auch dann recht gut in die Saison gestartet. Und dann ging es dann leider sehr früh zu Ende mit 2 Punkten hinter Platz 1. Für uns alle ein Stück weit überraschend. Nicht nur für die Mannschaft, auch für mich. Aber auch da galt es dann einfach den Weg zu finden, okay, für den HSV dann auch weiterzumachen und auch zu schauen, wie man das hinbekommt. Und deswegen hätte ich mir schon gewünscht, dass wir natürlich als Team mehr Zeit gehabt hätten in dem Jahr, weil wir eine gute Mannschaft hatten und auch am Ende sehr, sehr knapp gescheitert sind. Aber ich glaube, da wäre auch was möglich gewesen.
Das war ja genau vor dem Spiel beim FCM. Ne? Der Trainer hat es mal erzählt, er hatte die Vorbereitung noch komplett vorgenommen und dann war es wirklich genau vor diesem Spiel hier in Magdeburg.
Ja. Ja. Genau, so war es. Also Mittwochmorgen noch mit Chris, mittwochsabend saß ich schon mit Hannes Wolf am Tisch, weil es dann auch hieß, wir müssen uns halt vorbereiten auf das Spiel in Magdeburg und dann versuchst du als Profi das natürlich zu machen, auch wenn es natürlich eine kuriose Situation ist, dann schießt man mit 10 Mann den Siegtreffer durch Khaled Naray und dann weiß man halt nicht, soll man sich freuen oder nicht zu stark jubeln, weil es natürlich auf der anderen Seite auch noch mit Chris die Verbundenheit gibt, aber am Ende versucht man sich dann auch damit gut zu arrangieren, weil es dann am Ende das ist, was man liebt. Und deswegen findet man da, glaube ich, auch einen Weg.
Was jetzt schon deutlich wird, ob als Spieler oder als Trainer, man ist eben viel unterwegs, logischerweise. Dann sind es auch immer Entscheidungen, woanders hinzugehen. Du hast dann die Entscheidung ja auch getroffen, wieder für Chris zu Rot-Weiß Essen zu gehen. Wie schwer es ist in dem Moment gefallen? Ist es sogar leicht gewesen, weil du ihn eben kennst und schätzt und mit ihm zusammenarbeiten wolltest? Auf der anderen Seite warst du ja beim HSV.
Genau, also es geht auch dann immer darum, vielleicht dann den Weg frei zu machen, auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite dann auch dahin zu wechseln, wo man dann auch eine 100-prozentige Überzeugung hat, dass man gebraucht wird, dass man mit der Art und Weise, wie man Fußball denkt, was Großes erreichen kann. Und als dann Christian das Angebot von RWE bekam, war für mich auch klar, trotz Vertrag, weil da auch eine andere Konstellation mit Dieter Hecking, Jonas Bolt, dann kam noch ein anderer Co-Trainer und dann wurden so Gespräche noch nicht wirklich klar geführt, wie es mit mir weitergeht. Und dann habe ich einfach die Entscheidung getroffen, bevor ich abhängig bin von jemandem, der mich vielleicht noch gar nicht gut kennt, zu sagen, hey, ich mache den Weg frei, ist kein Problem. Ihr müsst mir es nur ermöglichen, dass ich dann auch meinen neuen Job ausüben darf. Und das war ein fairer Austausch, ein kurzer Austausch. Und dann hat sich das Chapter Rot-Weiß Essen für mich geöffnet, ja.
Wie wichtig ist dir persönlich Konsequenz, sowohl als Trainer als auch für dich persönlich, weil das klingt alles sehr klar, sehr konsequent?
Ja, sehr wichtig. Also auch die Entscheidungen zu treffen, bevor sie jemand anders für jemanden trifft. Es ist manchmal einfacher, obwohl ich weiß, dass es im Fußball sehr schwer ist. Und im Fußball muss man einfach auch damit rechnen, dass die Zeit, die man hat, vielleicht gar nicht so lang ist, wie man sich sie dann auch erhofft und deswegen muss man halt immer kurzfristig denken, kurzfristig arbeiten und wenn man dann auch merkt auf dem Weg, man braucht eine klare Entscheidung, das ist sowohl in der Teamführung als auch in einem Spiel wichtig, ja, dann auch zu sagen, ja, jetzt ist es hart, ich erinnere an die Auswechslung von Jason Cheka zum Beispiel, die wir hatten, weil wir schon in Greuther führt, kurioserweise war damals Luke Castagnos und Cristiano Piccini beide schon ausgewechselt, aber zu zwei verschiedenen Zeitpunkten und man hat nur 3 Wechselfenster plus die Halbzeit. Und jetzt stellt sich die Frage, brauchen wir offensichtlich offensiv ein anderes Element. Und dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen Tatsu. Und dann hat Jason kam, glaube ich, in der 32. rein und musste in der Halbzeit wieder raus. Also so Entscheidungen trifft man dann ja nicht gegen einen Spieler, oder, sondern man trifft sie für den Erfolg. Und so ist es im Leben, glaube ich, auch. Man versucht sie ja so zu treffen, dass man davon überzeugt ist, dass es die richtige ist.
Du hast ja eine gute Balance so zu den Spielern auch. Also auf der einen Seite eben auch, dass du dich, glaube ich, gut reinversetzen kannst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bist du eben genau dieser konsequente Co-Trainer, Teil des Trainerteams. Gibt es da eben, wie du hast es schon angedeutet, diese schweren Momente auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie schaffst du es auch immer, diese Balance zu erhalten? Und ertappst du dich manchmal auch, dass es vielleicht zu sehr auch in die Richtung der Spieler manchmal geht, wo du sagst, da hätte ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen konsequenter sein müssen, weil man ist ja selber nicht perfekt, logischerweise.
Ja, genau. Also gerade wenn es jetzt im Austausch ist mit Spielern oder gerade wenn man Situationen so gut nachempfinden kann, die jetzt, wie jetzt gerade vielleicht ein Spieler denkt oder einer oder andere von außen vielleicht denkt, warum macht er das jetzt? Aber du weißt genau, warum, obwohl es eigentlich eine kritische Situation ist, warum holt er sich jetzt gelb-rot? Ja, obwohl man weiß, dass es falsch war, dass man das Foul nicht machen sollte, weiß man trotzdem, dass es in der Hitze des Gefechts halt passieren kann. Und klar erwische ich mich dann, dass ich oft auf die Spielerseite springe und dann erst im Nachgang für mich auch reflektieren kann, ja okay, das war dann zu emotional auf der einen Seite, bring dich wieder zurück in die Entscheidungen, die jetzt gerade notwendig sind. Also das fällt mir auch auf, ja.
Wie wertvoll ist es aus deiner Sicht in so einer schnelllebigen Zeit, in der wir ja jetzt gerade im Fußballbusiness sind, so lange jetzt auch schon beim FCM so kontinuierlich auch arbeiten zu können?
Ja, ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich glaube, das ist so auch das, was man als Trainer hofft, so dass man wirklich Teil einer Bewegung ist, also Teil des Fortschritts, Teil des Erfolges. Und wenn man dann sieht, wo wir herkamen und wo wir jetzt sind, dann ist das einfach schönes Arbeiten. Und das freut, dass man das Gefühl hat, dass wir was bewegen in einem Verein, in einer Region und dass wir mit unserem Fußball Menschen glücklich machen. Und dieser Teil davon, über mehrere Jahre zu sein, ist einfach schön, weil es heutzutage echt sehr, sehr selten vorkommt, weil Trainer oft die Ersten sind, die dran glauben müssen. Ja, und deswegen ist es umso schöner, wenn man dann auch in einem ruhigen Umfeld die Zeit bekommt, Dinge zu entwickeln.
Ja. Wir hatten ja Silvio Bankert auch schon bei uns, einen weiteren Co-Trainer. Der wurde natürlich auch gefragt, ob er sich eben vorstellen kann, jetzt auch gerade nachdem er die Pro-Lizenz gemacht hat, als Cheftrainer zu arbeiten. Wie sieht das bei dir aus? Hast du da auch einen klaren Plan? Lässt es eher auf dich zukommen, was eine offene Tür angeht? Siehst du dich in deiner jetzigen Rolle auch komplett ausgefüllt oder wie ist da so deine Planung?
Ja, die Planung ist halt immer, sich weiterzuentwickeln. Das steht an oberster Stelle und das ist unabhängig davon, ob man Chef oder Co-Trainer ist, sondern gerade für mich steht jetzt irgendwann die Pro-Lizenz, die Banki jetzt gemacht hat, steht dann an. Aber einfach nur, um sich auch stetig weiterzuentwickeln, den Austausch, die neue Lizenz, damit man erstmal rein vom Fachlichen erstmal das besitzt, was man braucht, um überall dann auch teilzunehmen. So, das ist wichtig. Und so wie wir arbeiten in unserem Trainerteam, das ist wie mehrere Cheftrainer, weil jeder seine Kompetenzen hat für verschiedene Bereiche. Standardsituation ist dann mehr bei Banki und bei Andreas. Dann gibt es Individualtrainingseinheiten und das macht ja Christian aus, dass er Kompetenzen sehr gut verteilt. Und dann hat man auch nicht, finde ich, diese Not zu sagen, ja, ich muss jetzt irgendwann auf jeden Fall auf Biegen und Brechen Cheftrainer. Nein, ich will ja Teil des Erfolgs sein. Und wenn ich das Gefühl habe, meine Arbeit wird gewertschätzt und ich habe die Möglichkeit, Dinge mit zu verändern, meine Meinung abzugeben und dann auch zu sehen, dass das in einem sehr guten Austausch auch zielführend passiert, dann glaube ich, ist das Ziel, Cheftrainer zu sein, nur für mich sehr, sehr untergeordnet, was nicht heißt, dass es irgendwann mal sein kann.
Völlig überraschend, wir haben gerade über Silvio Bankert gesprochen, wir haben eine Sprachnachricht von ihm.
Okay. Grüß dich, André. Wir arbeiten ja inzwischen auch schon seit über 4 Jahren zusammen. Dafür schon mal ein recht herzliches Dankeschön für die Energie und Leidenschaft, die du jeden Tag in den Club hineinbringst. Meine erste Frage wäre, als du damals zu uns gekommen bist, welche ersten Gedanken und Gefühle hattest du dabei? Und die zweite Frage wäre, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest für den ersten FC Magdeburg, welcher wäre das?
Okay, ja, kann ich direkt starten. Also der erste Eindruck war natürlich im Winter sehr kalt, windig. Ja, und da muss man schon sagen, ich kam ja direkt nach der Niederlage gegen Türkgücü München. Und dann ist die Woche natürlich immer ein bisschen anders, weil man ja versucht, auch den Turnaround hinzukriegen. Deswegen war natürlich auch erstmal angespannt. Du wirst in der ersten Woche natürlich von allen neuen Kollegen erstmal durchleuchtet, wirst überprüft. Und ich habe ja immer versucht, ein bisschen Ironie manchmal reinzubringen. Da gab es halt mit Sandra ein kleines tête-à-tête, sage ich mal, dass ich eigentlich einen Spaß mache. Ich habe die Leute eingeladen zum Essen, habe gesagt, aber Sandra, du nicht. Ja, war wirklich als Spaß gemeint, aber Sandra kannte mich noch nicht und hat mir das natürlich an die ersten 3-4 Tage sehr übel genommen, bis ich mich entschuldigt habe und dann war es auch gut. Ja, das war so zum Teil der ersten Frage und zum Teil der zweiten Frage natürlich immer das Maximum. Also das heißt auch jetzt zu sagen, natürlich wäre das mal schön, wenn man eine ähnliche Geschichte schreibt wie Holstein Kiel oder wie Greuther Fürth damals unter Leitl. Natürlich ist das am Ende das, wovon, glaube ich, jeder in der Region träumt, ohne das zu träumerisch zu sehen. Aber natürlich würde ich mir das für den Verein, für die Menschen, für die Region, würde ich mir das natürlich wünschen.
Wir haben ja einige Wegbegleiter in diesem Verein, die du eben von Beginn an auch begleitet hast. Und einer von ihnen ist dieser.
Hey André, hier ist Barış Atik. Du weißt, wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben schon gegeneinander in der Liga gespielt. Und ich weiß, du pushst dich, weil du einmal ein Spiel gegen mich gewonnen hast in der Liga. Aber grundsätzlich, wer ist schneller in der Drehbewegung, du oder ich?
Wir müssen natürlich vorher erstmal aufklären, um welches Spiel geht es genau.
Es geht um das Spiel mit Homburg gegen Hoffenheim 2. Da war damals Barış schon, ich glaube, als A-Jugendspieler hat schon mitgespielt. Und das war das Spiel in Hoffenheim. Und wir haben tatsächlich, also ich glaube, es war 70% Ballbesitz für Hoffenheim. Wir haben sehr klar verteidigt, auch wenig nach vorne gehabt, haben aber dann einen Freistoß gehabt, den ich geschossen habe, der dann zum 1-0 führte, kriegen dann das 1-1 und in der 87. breche ich dann durch und erziele den Siegtreffer. Damit ärgere ich ihn halt immer. Ich sage, ich bin so langsam, aber hat gereicht, um gegen euch den Siegtreffer zu erzielen. Und das war das Spiel, worauf ich mich immer noch heute dann auch beziehe.
Ja. Immer mal wieder in regelmäßigen Abständen dran erinnern, schadet ja nicht.
Ja? Genau. Ja, und von der Drehbewegung Barış ist es sehr einfach, also da bin ich wirklich noch schneller. Ja, du bist in allen anderen Skills, bist du besser, Beidfüßigkeit ist nochmal ein anderes Level, deine präzisen Flanken, Eingaben, Schüsse, ja, aber die Drehbewegung, da kriegst du mich auch, glaube ich, wenn ich 45 bin, nicht.
Da haben wir, glaube ich, eventuell jemanden, der da eine etwas andere Meinung hat.
Hey André, grüß dich. Ja, wir gehen jetzt schon jahrelang gemeinsam Weg und die Antwort von Barış Atik seiner Frage kann ich vorwegnehmen, ist halt beide gleich schnell wahrscheinlich. Aber ich glaube, was die Zuschauer nicht wissen und was total interessant ist, du hast ja auch ein Jahr in Australien gespielt. Ich glaube, lass sie mal teilhaben, wie deine Erfahrungswerte da waren und vor allen Dingen, was ich ja mit Spannung zugehört habe, wie das war, wie die großen Unwetter waren.
Genau, Christian Tietz, unser Cheftrainer, ein bisschen hast du über Australien schon gesprochen, aber gerade den letzten Teil der Frage, das ist ja vielleicht ganz interessant, wenn du nochmal uns
teilhaben. Ja genau, kann ich auch nochmal kurz erzählen. Also wir haben auch ein Apartment gehabt, direkt am Meer und es war Sturmwarnung, Monsunwarnung und da ging es auch darum teilweise zu evakuieren, dass man den Menschen das freigestellt, aber eher nah an der Küste, eher weg. Also ich hatte noch zwei Kameraden, die mit mir gewohnt haben und wir haben uns entschlossen, wir wohnten glaube ich im 6. Stock. Wir bleiben in unserer Wohnung, holen uns ein paar Kerzen, ein paar Spiele und es war maximal für 2-3 Tage angesetzt, aber es fiel wirklich der Strom aus. Also wir hatten nichts außer unsere Getränke, unsere Spiele und unsere Kerzen und dann sind wir auch tatsächlich 2-3 Tage dort geblieben im Dunkeln, bis wir dann auch wieder raus durften und ich glaube nach 4 oder 5 Tagen war dann erst der Strom auch wieder da. Also es war schon kritisch, kannte man so aus Deutschland, aus der Region, wo ich komme, gar nicht und deswegen war das natürlich ein Erlebnis, aber die Australier drumherum sind ruhig geblieben, haben uns auch ein paar Anweisungen gegeben, was wir machen sollten und von daher war es dann auch eine Erfahrung, die ich nicht nochmal machen möchte, aber die man dann gut überstanden hat.
Dann, wir haben weitere Sprachnachrichten. Da spielt natürlich der FC Schalke 04 eine Rolle und wir legen einfach mal los.
Hallo André, liebe Grüße. Freut mich. Der Manuel hat mich gefragt, ob ich hier 1-2 Fragen einsprechen will. Und da bin ich natürlich dabei. Frage Nummer 1. Als gebürtiger Herner verbindet uns ja was. Und da wollte ich dich fragen, was ist es denn für dich? Ist es der Giesenberg oder ist es die Akademie Mont-Cenis? Das ist eine Glaubensfrage. Ich bin gespannt.
Kurze Erklärung, Simon Schildken, besser bekannt als Gamer Brother mit seiner Show auch Ed Broski, der noch weitere Fragen hat, aber vielleicht erstmal die erste, die Glaubensfrage.
Glaubensfrage, klar, Giesenberg, weil da mich die Kindheitserinnerung mit meinem Vater, wir waren immer zusammen dort an den Wochenenden auf dem Rasenstück spielen, so frei wie es nur sein konnte, gleichzeitig gab es auch ein paar Fahrgeschäfte, man konnte laufen, also damit verbinde ich deutlich mehr als mit der Akademie Mont-Cenis.
Und er hat auch dazu noch eine kleine Ergänzung.
So, dann zweite Frage, ist auch wieder ein bisschen lokalpatriotisch. Mich würde nämlich mal interessieren, bei welchem Fußballverein in Herne du bei uns das Spielen bzw. Laufen gelernt hast. Für was hast du dich da damals entschieden?
Ja, auch das sehr simple. Das ist der SC Pantringshof. Das war direkt in der Siedlung, wo meine Großeltern gewohnt haben. Und in der Siedlung daneben haben wir gewohnt. Und da habe ich dann mit 3,5 Jahren mit Tim zusammen das Fußballspielen begonnen, erlernt. Und da waren unsere ersten Schritte.
Und eine abschließende Frage haben wir auch noch von Simon, der in seiner Show Philipp Hercher zu Gast hatte. Kurz danach stand dann unsere Partie beim FC Schalke 04 an mit einem entsprechenden Ergebnis. Und dazu hat er nochmal eine Frage.
Und Frage Nummer 3, wie professionell bleibt man als Co-Trainer, wenn man dann mit seinem Arbeitgeber die alte Liebe abschießt? 5-2 ist ja schon ein Brett auf jeden Fall. Wie nimmt man das als Co-Trainer dann auf der Bank wahr? Wie guckt man sich das an? Blutet da ein bisschen das Herz oder ist man einfach Vollprofi und schaltet das aus?
Ja, in dem Moment bin ich ehrlich, da war die Freude zu groß, weil es einfach auch ein zu geiles Spiel war von uns. Deswegen bleibt man da eher in dem Moment und sagt, ich freue mich für unsere Jungs, aber natürlich gucke ich im Anschluss zum Beispiel auch auf verschiedene Podcasts zum FC Schalke, um auch zu wissen, wie ist die Stimmung dort, weil ich auch weiß, dass es dort immer sehr, sehr unruhig ist, wenn dann auch solche Spiele mal kommen. Und deswegen, aber im Spiel selber ist man in den Momenten einfach drin und freut sich für die eigenen Jungs.
So, und abschließend haben wir noch eine Sprachnachricht. Das ist weniger eine Frage, aber eine Nachricht, die dich, glaube ich, sehr freuen wird.
Hallo, lieber André. Sehr gerne und mit großer Freude erinnere ich mich an dich und unsere gemeinsame S04-Zeit. Unvergessen natürlich der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2006 im Finale gegen die Bayern. Du warst damals ein großartiger Kapitän einer wunderbaren Mannschaft. Ralf Herrmann, Sebastian Bönisch, Benny Hövedes, Mesut Özil und die Kilian-Brüder. Ich freue mich sehr über deinen erfolgreichen Lebens- und Trainerweg aktuell in Magdeburg. Es macht Spaß, euch zuzuschauen und Fußballspielen zu sehen. Macht einfach weiter so. Alles ist möglich. Bis bald mal und beste Grüße auch an Tim, Coach Norbert Elgert.
Besondere Sprachnachricht, hohe Wertschätzung.
Ja, ich kann sagen, ich habe auf jeden Fall Gänsehaut und auch ein weinendes Auge dabei, weil es mich schon seit Jahren umgibt, dass ich einfach aufgrund der Distanz Homburg, Magdeburg und einfach zu selten in meiner Heimat bin und auch ein Stück weit Reue fühle, dass ich nicht noch öfter mal bei Norbert auch war, weil er mich einfach total geprägt hat, auch in vielen Phasen. Deswegen freue ich mich natürlich enorm über die Sprachmitteilung, weil es wirklich eine fantastische Zeit war und es kommt von Herzen. Norbert, vielen, vielen Dank. Und ich war letztens auch gegen Heidenheim vor Ort. Leider konnte ich dich dort nicht sehen. Da habt ihr 0-2 verloren, aber jetzt gegen die Bayern gewonnen. Ich glaube, deswegen seid ihr jetzt wieder auf Kurs. Vielen lieben Dank.
Ein schöner Abschluss der Sprachnachrichten. Wir haben natürlich auch ein paar Fanfragen an dich und würden einfach mal direkt loslegen. Also es gab wirklich einige Fanfragen, einige interessante Richtungen auch. Und der Jan zum Beispiel fragt, welche Aufgaben nimmst du wahr, die man nicht auf den ersten Blick sieht? Das ist, glaube ich, auch immer ganz interessant bei uns im Verein, weil da ja ganz viel auch im Hintergrund auch abläuft. Ja.
Genau, also es kommt immer darauf an, also auch im Bereich Scouting, gerade mit den ausländischen Spielern und Beratern bin ich sehr häufig im Austausch aufgrund meiner Englischkenntnisse auch von Australien. Da macht es dann auch Spaß, so diese ersten Schritte zu begleiten, wenn ich die Leute hier einlade, wenn wir ihnen das Stadion zeigen, wenn sie einfach mal ein Gefühl kriegen für das Stadion, für die Stadt, für die Region, das übernehme ich sehr, sehr gerne. Dann natürlich auch drumherum Dinge wie zum Beispiel, ich sag mal so, wenn Jungs Autos brauchen, dann fahre ich zu verschiedenen Anbietern, auch verschiedenste Autohäuser, klapper mal ab, vielleicht habt ihr eine Idee für unsere Jungs, könnt ihr da einen guten Preis machen, dann fahre ich mit den Jungs dahin. Das sind alles so Kleinigkeiten, um den Jungs die Integration hier in unsere Stadt und auch in unser Land, wenn die Jungs von außerhalb kommen, dann ein Stück weit zu vereinfachen.
Finley interessiert sich dafür, ob du einen Lieblingsspieler in der Mannschaft hast.
Ach, das sind ganz, also ganz, ganz viele Lieblingsspieler. Es hat immer so gesagt, es gibt aber keinen, wo man jetzt sagt, der eine hat die Facette, der andere, also da habe ich jetzt keinen, wo ich sage, der steht über allem, weil einfach die Facetten der Spieler so interessant sind. Der eine macht es mehr mit Geschwindigkeit, der andere macht es mehr mit dem Dribbling, der andere hat eine unglaublich gute Passtechnik, so wie Silas zum Beispiel, dieses Elegante. Ja, aber trotzdem ist jetzt nicht Silas der Spieler, der jetzt über allem steht, aber der hat natürlich eine Art und Weise, Fußball zu spielen. Ja, die ist total elegant, ja.
David geht dann ins Detail, wer ist denn der Lustigste im Team aus deiner Sicht?
Boah, Lustigste Also dieses Jahr würde ich sagen, Livan Burcu ist schon sehr, 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 sehr lustig, weil dann kommen Kommentare, mit denen kann man nicht rechnen. Von daher hat er schon dann sehr oft mein Schmunzeln auf seiner Seite.
Dann für Alex ist es ganz spannend, trotz des ganzen Drucks und auch dieses Terminstresses, der ja auch immer wieder ansteht, aufgrund dessen, dass ja, ihr auch viel unterwegs seid, wie sehr dir die Arbeit auch wirklich Spaß macht mit den Jungs.
Ja, enorm. Also ich bin total dankbar, glücklich, demütig, dass ich ein Teil des Ganzen sein darf, weil die Arbeit, die die Jungs reinstecken, also gibt viele Jungs, die sind morgens um 7 Uhr hier, wenn es noch gar keinen gibt, die ihr erstes Programm machen, bevor überhaupt das normale Programm läuft, sind um 18 Uhr immer noch hier, um Sauna zu machen, um sich zu erholen, und das macht dann einfach glücklich, und deswegen bin ich einfach froh, dabei zu sein bei diesem Prozess und bei dieser Saison.
Tim fragt dich, wer ist denn dein Trainervorbild?
Ich habe damals gesagt Arsène Wenger, weil ich einfach ein Riesenfan war von der Arsenal-Mannschaft, die es damals gab mit Thierry Henry, Patrick Vieira, die auch die Saison unbesiegt in der Premier League geschafft haben. Also das war schon, ohne jetzt die Details zu kennen, war eigentlich Arsène Wenger immer der, zu dem ich aufgeschaut habe, weil einfach die Art, wie sie gespielt haben mit Robert Pires, also da waren so viele Namen, Dennis Bergkamp, das war einfach eine tolle Zeit, und daran orientiere ich mich, ohne jetzt die genauen Inhalte des Trainings oder ähnliches zu kennen.
Du hast Australien erlebt. Der Mattes fragt sich nach deinem Lieblingsreiseziel.
Sag ich immer, war Melbourne, weil es einfach Klima passte, Menschen passte, war einfach auch eine unglaubliche Kulisse, dann dort in die Stadt zu gehen. Deswegen war das eigentlich für mich die schönste Stadt in Australien. Ich habe ja nur die Großen gesehen, gegen die wir auch gespielt haben. So viel Zeit zum Reisen hatte ich leider nicht. Deswegen bleibt mir da eigentlich nur zu sagen Melbourne.
Ja, Silvio Bankert hatte ich ja schon gefragt nach einem Wunsch für den FCM. Der Javi fragt dich, wenn du drei Wünsche allgemein frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Ja, das sind ja immer die Dinge, die man sich wünscht, ist die Gesundheit für die Menschen, die man liebt. Das ist so für die Zeit, die man miteinander verbringt, dass man auch vieles davon hat, und die ist auch sehr, sehr kostbar. Und als drittes natürlich ein sehr erfolgreiches Trainer- und Vereinsleben und am besten immer da, wo ich gerade bin. Und deswegen spielt der 1. FC Magdeburg da natürlich eine große Rolle beim Wunsch.
Und er stellt noch eine weitere Frage, welcher Trainer oder welcher Spieler hat dich am meisten geprägt bisher?
Ja, ich glaube, das habe ich ja letztens schon, also ist jetzt der Verein genannt oder allgemein?
Allgemein.
Ja. Allgemein, okay. Boah, da müsste ich einen Moment nachdenken. Trainer-Dasein ist natürlich Christian, wo ich sage, das war schon so der Turnaround. Also ich habe viel mitbekommen, auch von früher, wirklich ein paar Trainer gehabt, die mir sehr viel mitgegeben haben, aber das hat einfach mein Leben verändert. Also ohne das Treffen mit Chris wäre dieser Weg nie möglich gewesen, und deswegen ist das eher auch, worauf ich mich berufe, dass es einfach eine glückliche Fügung war, die uns zusammengebracht hat, und da bin ich total dankbar und muss auch sagen, das ist so, wie mein Leben verlief, ist das genau der richtige Mensch gewesen, den ich getroffen habe. Ja.
Und als Spieler, wer hat dich da so am meisten geprägt? Welcher Spieler, wo gab es vielleicht dann auch, oder welches Vorbild hattest du so als Spieler? Das wäre ja nochmal interessant gewesen.
Ja,
auch einen von Arsenal vielleicht?
Ja, Arsenal war es damals, Robert Pires, auch diese Art Fußball zu spielen. Dieses total spielintelligent, aber auch mit seinen Dribblings, mit der Art und Weise, Tore vorzubereiten, das war schon außergewöhnlich. Ja, aber Zidane war der Spieler, an dem ich mich orientiert habe, die Art und Weise, vor jedem Spiel eigentlich sein Maestro-Video auf YouTube habe ich einfach geschaut, weil mich das in den Mut versetzt hat, so für dieses Spiel. Ja, und da muss ich sagen, Zidane war eigentlich der Spieler, von dem ich mir die meisten Sachen abgucken wollte, ja, auch im Training aneignen wollte, aber er war absolut für mich der beste Spieler, den es je gab.
Stefan fragt, was war denn bisher dein schönster FCM-Moment?
Ja, ich denke, das war der Sieg gegen Zwickau, als wir aufgestiegen sind, endgültig, wo wir feiern konnten, wo wir, glaube ich, alles auseinandergenommen haben im Stadion und nachher in der Stadt. Also ich glaube, das war schon momentan oder in der Zeit, wo ich hier bin, der schönste Moment.
Was auch ganz interessant ist, ist die Frage von Muri. Gab es da einen Schritt in deiner Karriere, den du heute so nicht mehr machen würdest im Rückblick?
Tatsächlich nein, weil genau die Schritte, die ich gewählt habe, haben mich zu dem Trainer gemacht, der ich bin, zu dem Menschen, der ich bin, habe die Menschen getroffen, mit denen ich mich jetzt umgebe. Deswegen nein. Also ich bin sehr happy über die gewählten Schritte.
Eigentlich nennen wir ja nur die Vornamen derjenigen, die Fragen stellen, aber in diesem Fall würde ich auch den Nachnamen nennen. Janne Kirchenkamp, unser Athletiktrainer, fragt nämlich, wie lautet dein Spitzname?
Killer.
Und warum?
Ja, einfach aufgrund des Nachnamens. War halt damals immer, in Australien war es Killer, aber die meisten auf Schalke, und er hat sich eigentlich durchgesetzt. Kille ist mein Spitzname.
Andi fragt, welche Hobbys hast du denn außer Fußball? Ist übrigens nicht Andi Schumacher.
Da gibt ja einige Andis. Wenn es der Andi ist aus dem Fanclub, den ich kenne, vielleicht zieht er darauf ab. Also Darts ist neben Fußball eigentlich so mein zweites großes Hobby, wo ich einfach auch die Zeit, die mir ab und an mal bleibt, dass ich die dort nutze. Das ist so mein größtes Hobby, wenn es jetzt um die Sportarten geht. Ja, und ansonsten sind es halt, glaube ich, auch wie andere Dinge, Serien schauen, wenn mal die Zeit ist. Und ansonsten geht es halt viel in die Natur mit meiner Freundin, wenn ich die Zeit dazu habe. Und das sind eigentlich so die drei Sachen, die ich am liebsten mache neben dem Fußball.
Wie hat sich denn dein Average entwickelt so in den vergangenen Wochen und Monaten im Dart?
Es gab mal einen Peak, also tatsächlich Richtung 70. Aber jetzt mittlerweile bin ich wieder deutlich zurück auf 57, 58. Damit bin ich nicht zufrieden. Aber aufgrund der wenigen Zeit, die ich habe, muss ich halt für die Etappe momentan damit leben. Will aber irgendwann mal einen höheren anstreben.
Da können wir tatsächlich mal auf eine frühere Frage der Woche verweisen, als André Kilian weit vor dem WM-Titel sich schon Luke Humphreys als Weltmeister gewünscht hat. Also auch da bist du in der Analyse recht gut, ja.
Ja, es war genau das Jahr zuvor, wo mich Tobi fragte, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und ich habe gesagt, ich wünsche mir Luke Humphreys als Weltmeister. In dem Jahr war es nicht, aber das Jahr danach.
Also auch da, Experte, was reizt sich an ihm und seiner Art, weil er ja wirklich richtig dann durchgestartet ist, eben mit diesem WM-Titel auch Nummer 1 der Weltrangliste mit gutem Abstand vor Luke Littler aktuell?
Ja, weil einfach auch der Weg, den er gegangen ist, er galt ja früher als unglaubliches Talent und dann aber deutlich Kilos zugelegt, war ja ein etwas kräftigerer Mann und hat dann eine komplette Transformation, hat glaube ich 42 Kilo abgenommen, ist jetzt sehr schlank und einfach sein Wurfstil ist total außergewöhnlich und so konstant, dass ich einfach trotzdem hoffe, dass er Luke Littler noch ein Stück weit in Schach hält über die nächsten Jahre.
Dann eine letzte Fanfrage von Hoffi. Aktuell passt es in Magdeburg mit dem Trainerteam gemeinsam mit Christian Tietzer richtig gut. Was muss denn passieren, damit du den FCM dennoch verlässt, um den Traumcheftrainer zu realisieren? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber so konkret gefragt nochmal.
Ja, also kann ich konkret keine Antwort drauf geben. Das wird auch da der Weg wieder zeigen. Also ich bin erstmal voll und ganz hier verschmelzen in der Stadt, in dem Verein und mache jeden Tag das, was ich beeinflussen kann, um die Jungs besser zu machen, um den Verein so aufzustellen, dass es Spaß macht, weiter nach vorne zu gucken. Und ich kann aber so nicht sagen, was jetzt passieren müsste, dass ich Cheftrainer werde, wird man dann sehen. Aber erstmal ist meine Zukunft, denke ich, mit Christian sehr, sehr nah vernetzt.
Das ist Stichwort Fügung, glaube ich. Ne? Das im Fußball lässt sich sowas ja gar nicht planen oder erahnen oder überhaupt. Also manchmal weiß man ja heute nicht, was morgen ist, so nach dem Motto. Ne? Also ich glaube, diesen Moment zu leben, du hast es ja, oder wir haben es ja im Rückblick bei dir jetzt auch gesehen, dass sich viele Dinge so gefügt haben und du die Dinge dann aber auch so konkret auch gespürt hast, glaube ich, wie sie richtig waren. Ne? Das ist ja, glaube ich, deshalb bereust du ja wahrscheinlich auch nichts. Ne?
Genau, also das war immer schon mein Credo, einfach zu sagen, mach das an dem Tag, was du beeinflussen kannst und alles andere liegt auch nicht in deiner Macht. Ich weiß nicht, was morgen kommt, ich weiß nicht, was morgen ist, aber ich weiß, was ich gleich im Training mit den Jungs machen kann, ja, und daran orientiere ich mich.
Das ist eine schöne Überleitung zu unserem letzten Format der Kurzpassrunde. Das heißt, ich stelle dir 5 Fragen, die wir jedem Gast bisher gestellt haben und du schaust einfach, wie du drauf antworten kannst. Welches versteckte Talent hast du?
Schreiben. Ich bin sehr gut in der Rechtschreibung, schreibe sehr gerne, habe auch eine sehr schöne Schrift, wenn ich jetzt das so sagen darf. Und das ist, glaube ich, so ein Hidden Talent von mir, sowohl Aufsätze, verschiedenste Sachen zu schreiben, auch Tagebucheinträge. Ich glaube, das ist so ein Talent von mir.
Definitiv ein Talent, ja. Das ist, also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, nicht so einfach. Und also bei meiner Schrift, da kann ich Ärztenkonkurrenz machen. Wir wissen, was das bedeutet. Also keine gute Schrift, aber das ist schön zu hören auf jeden Fall. Welche Schlagzeile möchtest du gern mal über dich lesen?
Herner schafft den Aufstieg in die Bundesliga.
Sehr gut. Dein Lieblingsstadion natürlich nach der Eröffnet Arena.
Lieblingsstadion ist für mich, muss ich einen kleinen Moment überlegen, wo ich war. Also ja, HSV ist schon nach unserer Arena da, wo ich auch mich wohlgefühlt habe, was auch sehr außergewöhnlich ist.
Dein Lieblingsort in Magdeburg?
Ist der Stadtpark.
Und abschließende Frage, eine fiktive Situation. Ich habe eine LED-Wand am Hasselbachplatz. Was würdest du darauf sehen wollen?
glückliche Menschen.
Sehr schön. Bevor ich dir traditionell dann auch das letzte Wort natürlich übergebe, bedanke ich mich schon mal vielmals, André, dass du bei uns dabei warst und verweise natürlich auch auf sämtliche andere Podcasts, dass ihr da natürlich jederzeit mal reinhören könnt und sollt. Wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge wie die anderen Folgen auch gefallen hat. Und lasst uns gerne ein Like da, lasst uns auch gerne Bewertung da, schreibt uns auch gerne an, wenn ihr weitere Vorschläge, Ideen habt, auch wenn ihr Ideen zu weiteren Gästen habt und lange Rede und natürlich das letzte Wort gehört jetzt dir, André.
Ja, danke, dass ich hier teilhaben durfte. Ich wünsche uns allen coole Crunch-Time in der Saison, die letzten Spiele zu genießen und dann schauen wir mal, wohin es führt.
Danke.
Einmal. Immer. Der FCM-Podcast, das Original. Mit blau-weißen Grüßen vom 1. FC Magdeburg.